Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Ja, hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hahner Podcast. Ja, der Wonnemonat Mai, das ist ja so der Zeitpunkt, wo man sich auch wieder gerne mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigt. Und dazu tauchen wir heute wieder hinein in die Kunstszene in Hahn. Ich habe nämlich mit Frauke Wagner gesprochen. Frauke lebt schon seit einigen Jahren in Hahn und hat Kunst studiert, hat sich dann auf die Bereiche Bildhauerei, Fotografie und Aktmalerei spezialisiert und konnte über den Verein Kunst in der Stadt Hahn auch schon Werke ausstellen, nämlich in der Stadtbücherei im vergangenen Jahr. Ja, sie ist total lebenslustig, total kreativ. Kräftige Farben, finde ich, so prägen so die Malerei. Und das ganz Besondere, und so kamen wir auch ins Gespräch, fand ich jetzt so den Bereich der Bildhauerei. Schaut euch das gerne mal an. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf das Gespräch, wie ich es seinerzeit war. Hab mich sehr gefreut, dass Frauke die Zeit gefunden hat, hier mitzumachen. Und auch wenn du eine Geschichte hast, dann melde dich doch gerne unter meiner E-Mail-Adresse mail@hahnerpodcast.de. Dann sprechen wir auch über deine Geschichte. Also jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Frauke, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Hallo Frank.
Ja, cool. Es geht mal wieder um das schöne Thema Kunst in unterschiedlichster Ausgestaltung. Und bevor wir dazu kommen, du lebst jetzt seit einigen Jahren hier in der Gartenstadt in Hahn. Ich weiß, es war keine Liebe auf den ersten Blick. Auf den zweiten, okay. Was gefällt dir denn heute in Hahn?
Was gefällt mir? Also das, was mir gefällt, das besuche ich auch zwischendurch mal. Vielleicht fange ich so an. Ich bin ganz gerne mal in der alten Pumpstation. Da gibt es ja immer mal schöne Ausstellungen. Ich war auch mal bei einem Weintasting. Das hat mir auch gut gefallen. Dabei konnte ich mir dann die Kunst auch noch mal von nahem anschauen. Mhm. Ansonsten habe ich jetzt im letzten Sommer über den Kunstverein auch beim Hahner Sommer mitgemacht. Also der Hahner Sommer generell, finde ich, ist eine schöne Sache für Jung und Alt, Familien und. Da hatten wir auch diese Kunstausstellung, da war ich mit dabei. Kulturfest fällt mir jetzt gerade noch so ein. Fand ich auch ganz schön. Da habe ich einen Workshop gegeben. Vielleicht hat mich da der ein oder andere mal gesehen. Und ja, ansonsten Stadtbücherei, mhm, bin ich auch ab und zu mal als jemand, der sich mit der eigenen Tochter ein Buch ausleiht und eventuell auch mal in dem großen Fenster vorne was ausstellt. Und ansonsten schaue ich mal bei der Unitas vorbei oder beim HTV. Viele nette Leute kümmern sich toll um die eigenen Kinder und um den eigenen Mann. Also von daher, nee, ich bin da mal hier, mal da, und wenn die Kirmes ist, bin ich auf der Kirmes.
Also du bist, also so wirkt das ja, du bist ja dann angekommen hier bei uns, ne?
Ich bin jetzt angekommen. Ich brauchte so ein bisschen. Mhm. Eigentlich war so der letzte Schritt letztes Jahr, dass ich dann dem Kunstverein beigetreten bin.
Ja.
Man muss sich ja erstmal zurechtfinden. Hahn ist ja auch so ein Städtchen, da bestehen ja schon die Kreise und Strukturen. Mhm. Und dann lernt man meistens über die Kinder dann plötzlich die Eltern kennen, die auch ja ganz nett sind. Und dann kommt man ja von einem zum anderen. Und jetzt bin ich auch ganz happy hier.
Jetzt kommst du ja ursprünglich aus Lingen im Emsland.
Ja.
Was vermisst du denn hier?
Was ich an Lingen vermisse?
Ja, oder was vermisst du hier in Hahn, wo du sagst, Mensch, wenn wir das noch hätten oder dies noch hätten?
Ja, das ist mal, also der Rest meiner großen Verwandtschaft. Also alle außer mir sind halt nicht hier, sondern ins Land geblieben. Ja. Lingen ist auch eine sehr schöne Stadt, ich kann das total verstehen. Und sie hat sich noch mehr gemacht, seitdem ich nicht mehr da bin.
Okay.
Also da würde ich ganz gerne zwischendurch diese Distanz mal etwas kürzen. Das ist doch das meiste, was ich vermisse. Ansonsten muss ich schon sagen, dass es mir hier sehr gut gefällt, sonst wäre ich auch nicht hier geblieben. Also ich hätte durchaus zwischendurch mal die Möglichkeit gehabt, doch auch nochmal wieder zurückzugehen. Aber das Rheinland ist toll, die Mentalität ist super und von hier aus die Nähe zu den großen Städten und die viele Kunst hier, das ist schon sehr schön.
Frage in eigener Sache, gibt es in Lingen einen Podcast?
Also es gibt ein Radio, also die Ems-Fechtewelle. Da hat ein Kumpel von mir lange Zeit gearbeitet, der mittlerweile in Berlin beim Radio ist. Also ist er noch dort? Er tingelt auch mal hier mal darum. Aber das hört man halt da.
Ah, okay.
Die Ems-Fechtewelle, genau. Aber ein Podcast. Wobei, ich würde sagen, Lingen ist mittlerweile auch so hip, wahrscheinlich gibt es den sogar. Aber es wäre natürlich niemals eine Konkurrenz zu deinem Podcast.
Oh, also, das
da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Jetzt hast du eingangs schon gesagt, also das Thema Kunst und Kultur, das nimmt ja, glaube ich, einen ganz großen Stellenwert in deinem Leben ein.
Ja,
du hast
genau.
Du hast ja Kunst studiert. Ne? Also du bist jetzt nicht ein Autodidakt, sondern du hast es wirklich richtig gelernt, sag ich mal. Und auch kunsthistorisch wahrscheinlich auch so von der Pike auf dich damit beschäftigst. Wenn du jetzt nochmal auf unsere Stadt guckst und so diese künstlerische Vielfalt, die wir hier vor Ort haben, mal so betrachtest, wie schaust du drauf? Ist da eine künstlerische Vielfalt? Weil ich sehe das so als derjenige, der es hier und da konsumiert, mit dem Kunstverein, mit den Fotografen, die wir in der Stadt haben. Ich hatte jetzt auch schon einige Künstlerinnen und Künstler hier im Podcast. Da denke ich immer so, irgendwie Hahn besteht so, ist so eine Keimzelle der Kreativität. So, jetzt kommst du von außen und hast die Strukturen hier so im Blick und beschäftigst dich ja auch über den Kunstverein tatsächlich auch mit diesen Institutionen. Wie schaust du so drauf auf diese künstlerische Vielfalt in unserer Stadt?
Es gibt hier tatsächlich viele Künstler und Künstlerinnen und auch Fotografen und Fotografinnen, aber der Fokus liegt doch sehr stark immer auf der Malerei. Was jetzt überhaupt gar nicht verkehrt ist. Malerei ist ein ganz tolles Medium. Aber wenn du jetzt danach speziell fragst, also nach der Vielfalt, da kommt man natürlich, wenn man dann so aus dem Bereich der Bildhauerei kommt, nochmal so als kleiner Paradiesvogel daher, weil man plötzlich dreidimensional arbeitet und wenn man jetzt zurückdenkt an die Ausstellung jetzt meinetwegen beim Hahner Sommer, ich überlege gerade, das meiste war auch Malerei. Es ist das, wozu auch die meisten greifen, weil es ist natürlich auch zum einen platzsparend. Man kann es überall machen. Blatt Papier, Farbe, Leinwand, das sind Materialien, die hat man schnell zur Hand. Hoffe ich auch, dass man es schnell zur Hand hat. Sogar da sollte sich auch jeder zwischendurch mal entfalten können, wenn man da Lust zu hat. Tatsächlich so Objektkunst, Bildhauerei, jetzt haben wir die Skulpturen natürlich in Hahn stehen, die ja auch lange Jahre vom Verein dann gepflegt wurden, aber der Bereich, da hoffe ich natürlich, dass ich da in Zukunft vielleicht auch nochmal was zeigen kann, was da nochmal wieder einen anderen Aspekt reinbringt. Das hatte die Pia vom Kunstverein ja auch schon mal auch bei dir im Podcast so angemerkt, dass sie da auch total froh ist, wenn auch nochmal anderer Input reinkommt. Bei mir ist es gerade tatsächlich auch so eine Frage der Räumlichkeit, inwieweit ich hier in Zukunft in große Dimensionen noch ausbrechen kann. Mhm. Aber da schaue ich mal, was die Zukunft so bringt.
Also erstmal so, für mich bist du ja so ein Multitalent, ne? Also das ist ja eben die Bildhauerei, die Malerei auch, die Fotografie und noch darüber hinaus. Und jetzt nicht nur in deinem privaten künstlerischen Ausdruck oder in deinem künstlerischen Ausdruck, wo du sagst, so, das ist meine Kunst, sondern eben, du machst es ja auch beruflich, du arbeitest im Gymnasium Langenfeld zurzeit als Lehrerin mit den Fächern, hilf mir nochmal, Französisch, Fotografie und Kunst, ne?
Genau, hauptsächlich Kunst, genau. Mhm. Und da versucht man diese Vielfalt natürlich auch irgendwo in den Jahrgängen unterzubringen, wobei mein Steckenpferd immer die Bildhauerei ist und bleibt, also in Bezug auf Themen in der Kunst AG, die ich zusätzlich anbiete oder auch irgendwelche Projekte, Projektkurse, da versuche ich schon immer wieder so in diesen Bereich der Bildhauerei rüber zu hüpfen, weil es, du hast es eben eigentlich schon selber gesagt, so ich habe es von der Pike auf gelernt. Das ist tatsächlich so. Also ich habe damals als Kind ganz viel immer im Atelier meines Vaters auch verbracht. so das heimische Atelier. Das hat er auch bis heute direkt am Wohnhaus. Und
er ist auch Bildhauer? Oder?
Genau, er ist gelernter Bildhauer, hat an der Akademie in Münster studiert und hat sich quasi früher noch den Carrara-Marmor selber aus Carrara geholt und also so richtig Bildhauerarbeit betrieben. Mhm. Genau. Ja, also da sind wir jetzt so beim Unterschied Skulptur, Plastik. Ich hole mir meinen Gips aus dem Baumarkt. aber auch das macht Spaß. Die Wege sind kürzer und die Plastiken sind auch schneller angefertigt als eine Marmorskulptur. aber ich habe im Prinzip früher schon statt Knete Ton in die Hand bekommen und mit meinen Freundinnen dann da so irgendwie rumgewerkelt. Und es ging auch gar nicht unbedingt darum, dass da jetzt direkt was aus werden muss, sondern es war so, ja, es waren so die ersten Berührungspunkte mit dem Material. Und so Zeichnung und Bildhauerei, das ist das, was ich von zu Hause aus mitbekommen habe. Also wir wurden als Kinder, mein Bruder und ich, immer gezeichnet in Situation, Spielsituation, Urlaub und so weiter. Mein Vater hatte immer die passende Jacke an, wo sein Skizzenbuch einpasste. Und ansonsten wurde eben zu Hause schon viel modelliert, gebaut. Und das gehörte irgendwie mit dazu. Von daher bin ich da so reingewachsen auch.
Du hast Geschwister?
Ein Bruder, ja.
Ein Bruder. Ist der auch in der künstlerischen Welt unterwegs?
Nee, der hat das eher so dann alles an mich gegeben und ist selber in die Medizinrichtung übergegangen. Das ist ja manchmal so bei Geschwistern.
Ja,
so,
klar.
Der eine ist so, der andere ist so. Und wir haben uns, glaube ich, so unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten ganz gut so aufgeteilt. Also wir wissen, in welchen Bereichen wir uns gegenseitig aushelfen können.
Schön. Aber Frauke, was ist es bei dir, mit, dass er die Kunst einen solchen Stellenwert in deinem Leben hat? Also wenn man mal auf so einen Tag schaut oder auf eine Woche schaut,
ja,
dann ist es ja so, also im Alltag schon allein in deiner beruflichen Welt, Schwerpunkt Kunst. So, dann hast du einen kreativen Schaffensprozess in deinem Atelier. So,
ja.
Dann hast du Kinder, mit denen habe ich gesehen, malst du auch, knetest du auch, dann bist du noch kreativ, dann wohnt ein Wichtel in der Weihnachtszeit bei euch.
Ja.
Da wird ein Hexenhaus gebastelt. Es ist ja unglaublich viel Kreativität da. Warum?
Ja.
Was macht es mit dir?
Naja, also zum einen müssen die Hände was machen. Also ich muss wirklich was mit den Händen schaffen. Das hat mir auch einige Jahre sehr gefehlt, als ich sehr dann in der eher theoretischen Referendarsausbildung war. Also ich muss wirklich was schaffen. Und man hat ja auch so Ideen im Kopf, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass ich etwas im Kopf habe und ich denke da jetzt so wochenlang drüber nach und denke mir, wow, ich habe da so eine ganz tolle große weiße Leinwand oder da steht so ein riesengroßer
Gipssack
noch im Atelier. Das will ich daraus machen, das ist es gar nicht.
Ja.
Es ist eher so dieses spontan loslegen und was schaffen. Und das ist etwas, was ich brauche, was mir Spaß macht und was sich auch eigentlich ja immer in den Alltag auch integrieren lässt. Also Beispiel, ich bin jetzt in Hahn unterwegs, da habe ich natürlich jetzt Draht und Gips und so weiter nicht dabei, aber ich habe mein Handy in der Hosentasche, bin unglaublich viel am Fotografieren zwischendurch, wenn ich einfach durch die Stadt gehe, ich sehe irgendwie was und dann mache ich danach eine kleine digitale Bearbeitung draus. Und irgendwie ist es, glaube ich, einfach der Blick, den man hat. Das ist so dieses, wie nimmt man so die Außenwelt wahr? Wo sieht man irgendwie interessante Dinge? Und ich glaube, dass diejenigen, die halt doch sehr kreativ sind und auch sehr so in dieser Kunstwelt unterwegs sind, dass sie auch an allen Stellen immer irgendwo wieder was Interessantes sehen. Das mag der Mittagstisch sein, wo plötzlich irgendwelche Essensreste interessant zusammenliegen. Das war bei uns früher am Familientisch auch schon so. Da konnte plötzlich die Kamera gezückt werden, weil da irgendwie was Interessantes entstanden ist. Ja, oder halt wirklich irgendwie, dass man etwas findet. Meine Tochter ist mittlerweile auch schon so, dass sie bestimmte Sachen nicht wegschmeißt, sondern sagt so, da mache ich jetzt was raus. Das ist ja eigentlich auch ein schöner, nachhaltiger Gedanke.
Absolut.
Kreativ sein tut am Ende gut. Es gibt einen sehr guten Ausgleich.
Jetzt sage ich nur so im Alltag mit kleinen Kindern, da hat man feste Termine. Also das heißt, kreativ sein nach der Uhrzeit ist ja auch irgendwie schwierig, ne? Oder sagst du so, ab jetzt, weiß ich, 20 Uhr ist meine Zeit. Nee. Da setze ich das dann um. Nee, so geht's ja wahrscheinlich nicht. Ne?
Nee, da brauche ich auch mal mein Sofa und vielleicht muss auch noch was für die Schule gemacht werden, aber mittlerweile bin ich doch abends so, da brauche ich auch so einfach Zeit, um mal runterzufahren und das tatsächlich dann nicht unbedingt, indem man noch irgendwie künstlerisch aktiv wird, sondern einfach so, wie wir es alle kennen. Aber ich habe meine Zeitfenster, wenn mein Mann mit den Kids beim Handball ist oder zwischendurch die Großeltern mal was mit den Kindern machen oder auch, wenn die Kinder draußen spielen, die sind ja jetzt auch schon in dem Alter, da sind die mal unterwegs und diese Zeitfenster sind nicht extrem groß, aber ich habe sie zu schätzen gelernt, weil ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, ich trage so Ideen nicht ewig mit mir rum, sondern ich lege direkt los. Und das ist auch so dieses Vorgehen bei mir. Also ich mache eigentlich keine Vorstudien oder so, sondern ich fange an und es entsteht was. Und es entsteht auch immer wieder irgendwie etwas, oder zumindest in den meisten Fällen, was in Richtung menschlicher Figur. Das ist was, was das umgibt uns alle. Es ist immer wieder so auf Gesichtsausdrücke und so weiter, das in der Plastik oder auch in der Malerei. Und dann ist es auch ganz gut, wenn man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach fertig sein muss.
Das wäre noch eine Frage gewesen. Ne? Also was macht man, wenn man mittendrin ist, das Zeitfenster ist im Grunde rum und man ist nicht fertig geworden mit seiner Idee? Also könntest du dann sagen, okay, dann ist es so? Oder kann man da tatsächlich sagen, ich mache da morgen weiter? Ich habe keine Ahnung, so eine Skulptur, die muss man doch wahrscheinlich dann zu Ende frickeln, oder?
Ja, also ich stelle dann auch schon mal was zur Seite. Es ist mir auch schon mal passiert, dass es dann erstmal ganz irgendwo hinterrücks verschwunden ist. Das war dann auch mal ganz gut.
Das kennen wir auch alle.
Ja, genau, man hat ja so seine Ecken. Es ist aber auch schon sehr häufig vorgekommen, dass ich hatte letztens eine Malerei, wir haben in der Kunst AG alle zusammen gewerkelt. Ich habe auch mit einer Leinwand angefangen, da war schon irgendwie was drauf. Die habe ich auch aus so einer Ecke gerettet. Da habe ich gedacht, bevor die jetzt wegkommt, ich male noch mal was drüber. Mache ich unglaublich gerne sowas. Also wenn schon irgendwas drauf ist und man fängt nochmal an, da was Neues draus entstehen zu lassen. Und es sind bei mir meistens wieder irgendwelche Figuren, selbst wenn da vorher ein Turnschuh drauf war.
Ja.
Dann kam aber ein Schüler, der hatte ein Problem. Und ich war eigentlich gerade total im Flow.
Mhm, okay.
Und dann, ist es natürlich mein Job, dem Schüler weiterzuhelfen. Ich habe die Malerei stehen gelassen und dachte so, aber gut, okay. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, das war genau der richtige Punkt. Ich habe das genau so gelassen und ich hatte das Phänomen eben schon häufiger.
Ja.
Und es ist ja auch so ein Fehler in der Kunst, oder Fehler, das ist vielleicht jetzt zu drastisch formuliert, aber es kennen auf jeden Fall sehr viele Künstler, dass man dann eine Malerei totmalt oder eine Figur zu detailliert plötzlich ausgestaltet, obwohl es vielleicht vorher viel lebendiger war. Und so dieses, da gibt es ja sogar einen Begriff für, non finito, sagt ihr bestimmt was, so Michelangelo hat das damals auch schon.
Zu dem kommen wir gleich noch.
Zu dem kommen wir noch. es ist was man nutzen kann und es ist was oftmals den Werken gar nicht schadet, sondern auch wirklich gut tut. Und wenn man am Ende vielleicht einfach nochmal mit andere Material oder einem Stift reingeht, aber eben nicht mehr mit dem Material vorher, sondern mal so einen klaren Cut hat und das Ganze einmal sacken lässt. Weil dieses Totarbeiten, das ist doch was sehr, sehr häufig passiert, dass man genau den Punkt überschreitet, an dem man eigentlich fertig war.
Ja. Und das, was du gesagt hast mit diesem Flow, das erzählen ja tatsächlich, berichten ja ganz viele, ne, die so im künstlerischen Bereich tätig sind, die dann sagen so, dann bist du wie in so einem Tunnel drin und bist nur noch eins mit deinem Kunstwerk sozusagen, ne?
Ja.
Also das kennst du auch, ja? Das gibt's wirklich.
Ja. Ich habe damals im Studium eine zweiwöchentliche Prüfung gehabt, das war zum Ende des Bachelors hin. Da habe ich mich komplett in der Bildhauerei verkrochen und da war ich so im Flow wirklich. Da habe ich Büsten, ziemlich große, aus Gips angefertigt, später bemalt. Und ich war da sogar nachts unterwegs, ja, also in Gedanken. Das arbeitete die ganze Zeit weiter und das ist schon krass, wenn man sich da so drin befindet. Jetzt sind es bei mir eher kürzere Episoden, aber wenn ich anfange, dann bin ich auch direkt dabei. Und dann arbeite ich auch sehr schnell eigentlich. Also das zeichnet aber auch so meine, so die Bildsprache oder jetzt, wenn wir jetzt bei den Gipsplastiken zum Beispiel bleiben, auch so diese Oberflächenstruktur aus. Also das ist so diese Lebendigkeit, die eben auch dadurch entsteht, die aber auch gewollt ist. Also wo ich jetzt nicht danach sage, so, ach, hätte ich jetzt mal mehr Zeit gehabt, dann hätte ich das jetzt anders machen können. Das ist es nicht.
Da hätte ich tatsächlich aber gedacht, weil du jetzt sagst, du malst auf der einen Seite und ein Schwerpunkt ist die Bildhauerei. Und du hast ja ausgestellt, deine Gemälde zumindest in der Stadtbücherei, da habt ihr ja vom Kunstverein jetzt immer das Fenster, was ihr da regelmäßig bestücken könnt. Und da hätte ich eher mal gedacht, Mensch, warum stehen denn jetzt keine Skulpturen da?
Naja, weil es das Fenster ist, was wir bestücken können. Also das ist jetzt... man könnte sicherlich theoretisch auch im Innenraum Figuren aufstellen, aber es war jetzt letztens sogar so, dass im Innenraum andere Malereien hingen, also ganz unabhängig von der Kunstvereinsausstellung in dem Fenster. Also es geht jetzt vom Kunstverein, wenn man es über den Kunstverein laufen lässt, um dieses Fenster. Und ich hatte sogar erst überlegt, da so kleine Torsi reinzustellen. Das mache ich auch ganz gerne so 15 cm bis 30 cm hohe Frauentorsi zum Beispiel, auch bemalt, auf so einer Plinte schön reinstellen, hätte sich auch gut gemacht, aber diese Fensterbretter, die sind schräg. Also es ist optimal, um da wirklich Gemälde reinzulegen. Man ist dann auch natürlich vom Format eingeschränkt, aber dafür ist jetzt da die Ausstellung da. Ich hoffe natürlich aber, an anderer Stelle irgendwann mal Skulpturen zeigen zu können. Das wäre schon schön.
Ja, fände ich total spannend, weil ich sag mal, ich habe mich ja jetzt zur Vorbereitung auch mit deinen Skulpturen beschäftigt und da muss ich gleich auch nochmal was natürlich zu fragen und auch zu sagen, weil die wirken ja teilweise auch recht verstörend, sage ich jetzt mal. Ja.
Die wirken verstörend, aber immerhin, wenn man jetzt so im Bereich Stadt bleibt, ich hatte mit meinem Vater zusammen mal so eine Gemeinschafts Fensterinstallation, sage ich jetzt mal, in Bad Bentheim. Da hat er mehrere Ausstellungen gehabt und ich habe da einmal mit einer Stele auch mitgemacht, die jetzt letztes Jahr auch in Ulm noch ausgestellt wurde. Und gerade für solche Fenster ist das natürlich eine enorme Wirkung. Jetzt irgendwelche Schaufenster von irgendwelchen Läden oder vielleicht auch leerstehenden Geschäften, da wirklich was Plastisches reinzustellen. Und wenn es dann eben auch noch farbig ist, dann ist das eigentlich was man sehr gut ausstellen kann. Deswegen, ich bin da durchaus immer mal so auf der Suche nach bestimmten Ecken und werde sicherlich auch noch...
Auch die alte Pumpstation, die du vorhin erwähnt hast. Ne? Auch das ist ja ein kultureller Ort mit viel Raum, wo man im Prinzip
schwierige
auch mal
Ausstellungsfläche allerdings.
Tatsächlich?
Weil es sind ja schon bestimmte Objekte, also diese industriellen Objekte da drin gegeben, Pumpen und dann dieser Glaskasten auch in der Mitte. Ich finde das total spannend, das ist ganz spannend aufgebaut und es ist sogar so, das habe ich auch beim letzten Mal noch gedacht, dass es sich an vielen Stellen sogar gerade für Skulptur und Plastik anbietet. Weil Bilder an den Wänden natürlich auch manchmal schnell untergehen können, dadurch, dass da auch diese verglasten Büroräume da noch drin sind. Müsste man auch mal gucken, also ob man da irgendwann mal so reinrutschen kann.
Ganz bestimmt. Du hattest ja auch hier Ulm angesprochen. Da hattest du ja auch mal ein paar Bilder gezeigt von der Ausstellung. Also wenn ich mich recht erinnere, waren das ja auch teilweise richtig große Skulpturen.
Ja.
Da habe ich mal eine Frage. Wenn du jetzt an solchen großen Skulpturen arbeitest, du hast es vorhin schon mal so kurz anklingen lassen mit den Räumlichkeiten, mit dem Platzbedarf. Hättest du heutzutage hier in Hahn Möglichkeiten, solche großen Skulpturen überhaupt zu produzieren? Oder sagst du, da habe ich zurzeit gar keine Möglichkeit für?
Also diese dreiteilige Skulptur jetzt in Ulm, da war die bestand aus drei Stelen. Zwei davon kamen von mir, eine von meinem Vater, der eben die Möglichkeiten zu Hause halt auch hat. Die war auch in eins konstruiert. Also das war aus Holz, Metall und so weiter mit einem richtigen metallischen Fuß dran. Die hätte ich hier wahrscheinlich so eingeschränkt nur machen können. Meine Stelen habe ich genau darauf ausgelegt, dass ich sie zusammensetzen kann. Also es waren viele einzelne Tonfiguren, Tonköpfe an Holzstelen befestigt. Die Holzstelen waren noch teilweise wieder etwas bemalt mit Schrift. Und dann kam der Sockel dran, den konnte man aber eben auch noch entfernen. Also das war jetzt so Trick 17 dabei, weil am Ende ist es sowieso immer die Frage, das kennen auch aus dem Musikbereich die Schlagzeuger und so weiter. Man hat da natürlich jetzt auch ein Medium. Du brauchst immer Platz, auch beim Transport. So. Also das heißt, mit einem Opel Corsa kommt man da nicht weit. Man kommt aber auch schon mit den normal großen Autos nicht mehr weit. Da braucht man schon irgendwie so einen ganz alten Kombi von früher, der auch wirklich von innen noch größer hat. Und dann kann man irgendwo auch seine Sachen transportieren. Das ist ja schon alleine wieder ein viel größeres Problem als in der Malerei oder Zeichnung. Die hätte ich nach Ulm geschickt, da wäre ich ja gar nicht dann jetzt hingefahren für. Mit Skulpturen musst du natürlich selber dann dahin fahren und alles aufbauen. Das ist schon weitaus komplizierter. Und da muss man sich natürlich auch immer überlegen, inwieweit man sich dann für solche Ausstellungen auch bewirbt, ob man das überhaupt leisten kann.
Ja. Jetzt hast du gesagt, du machst viel mit Gips. Jetzt kannte ich Bildhauerei tatsächlich eigentlich so wie so ein Steinmetz halt, also mit einem echten Granitblock oder wie du sagtest, Marmor oder so, ne?
Holz ist noch so klassisch.
Holz auch, ja. Gut, aber bleiben wir nochmal bei den Steinen oder auch bei Holz, wenn du jetzt auch da eine große Skulptur anfertigst. Das sind ja dann auch unglaubliche Gewichte, die man da bewegt oder die man da bearbeitet, ne?
Ja.
Also du bist jetzt für mich erstmal so eine zarte Person, wo ich sage, wenn du da jetzt vor so einem Marmorblock da stehst und den musst du dann irgendwie bearbeiten.
Ja, das kriegt man alleine. Würdest du jetzt aber auch nicht alleine kriegen. Ich würde nicht zu nahe treten.
Ja, das ist ja nett. Das heißt, ich sehe auch zart aus. Ist das schön.
Da braucht man schon so seine Seilwinden und seine Karren und so weiter. Die Hilfsmittel brauchst du natürlich in der Bildhauerei. Und ich hatte in Lingen im Theaterfoyer mal eine größere Ausstellung mit Malerei, Fotografie und wirklich riesengroßen Gipsplastiken, die wirklich übermenschlich groß sind.
Oh, okay.
Und die mussten wir wirklich auf mehreren Rollbrettern mit mehreren Männern tatsächlich dann dahin schaffen. Die wurden erstmal mit so einem Seilzug aus dem Atelier in Osnabrück rausgeschafft. Und also das ist aufwendig. Also im Moment denke ich mir so, wenn ich so eine Malerei unter den Arm nehme, ist auch ganz praktisch. Aber es ist immer die Frage, wofür so das Herz auch schlägt. Und ich glaube nicht, dass ich in Zukunft so ganz von der Bildhauerei runterkommen werde. Dafür ist es dann doch zu interessant.
Das wäre auch sehr schade, weil ich finde, das ist wirklich so ein ganz eigener Stil. Den habe ich so in der Form auch noch nie irgendwo gesehen, ne? So den du da so hast mit deinen menschlichen Körpern. Da kommen wir doch mal dazu, weil wenn ich sage, die wirkt so ein bisschen vielleicht auch verstörend. Ich hätte mich das nie getraut. Du hast sie im Vorgespräch selber als so fratzenähnlich bezeichnet. Ich hätte mich das nie getraut,
Masken
das so zu sagen.
Ne? Ja.
Die Masken, ne? Die man auch bei dir jetzt da hinten an der Wand sieht.
Genau, das sind diese Tonmasken, die da an diesen Holzstelen dann befestigt waren, ja.
Genau. Du hast irgendwie mal gesagt, Kunst muss nicht schön sein.
Genau.
Jetzt hat das ja eine gewisse Faszination. Also wenn ich da in diese Gesichter schaue oder in diese offenen Münder, so auf mich wirkt das tatsächlich in Anlehnung an einen menschlichen Körper, aber vor allem ist es so für mich das Thema Emotionen.
Ja.
Aber sagen wir mal, es wirkt manchmal so wie so eine negative Emotion, also Angst, Wut, solche Dinge. Ne? Ist das jetzt eine Überinterpretation oder ist das wirklich schon so ein Leitmotiv dahinter?
Das, ja, das ist genau so intendiert, dass man sich diese Figuren anschaut und sich dann eben auch vielleicht mit Themen beschäftigt, die man eventuell sonst auch nicht so im Alltag an sich heranlässt oder versucht zu verdrängen. Also es gibt schöne Kunst, um nochmal darauf zurückzukommen. Aber wenn man das jetzt mal so auf unser ganzes Weltgeschehen und so weiter bezieht, also die Welt ist auch schön, aber es gibt auch genauso viele wirklich sehr unschöne Dinge, die passieren. Ja. Und Kunst ist ja irgendwo auch immer eine Reaktion auf etwas und das war es ja auch schon immer. Also wenn man jetzt durch die Kunstgeschichte geht, Kunst war immer beeinflusst von gesellschaftlichen, politischen Ereignissen oder eben auch vielleicht so innere Einflüsse, also das heißt irgendwie biografische Aspekte. Und bei meinen Figuren möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, mir geht's gut. Das ist nicht, was jetzt, wo man sich Sorgen machen muss, weil ich hatte tatsächlich damals im Bildhauerei-Atelier in Osnabrück, da hat mein Professor dann doch auch mal nachgefragt, weil er mich eigentlich so als sehr netten, freudigen Menschen kennt, ob da, was da so in mir schlummert. Und ich habe da schon gesagt,
es... Du hast quasi die dunkle Seite dann von dir gezeigt, oder?
Ja, aber es ist dieses, und das hatte ich eben auch schon mal angerissen, wenn ich am Werkeln bin, wenn ich am Schaffen bin, dann sind das bestimmte Formen, die da entstehen. Und wenn ich ein Gesicht forme, dann sind das immer sehr expressive Darstellungen, die dann sich auch ergeben, weil es ist das, was ich schaffen möchte, das soll eben auch Ausdruck verleihen und ich öffne automatisch den Mund und ich ziehe automatisch die Augenbrauen in irgendwelche Richtungen, dass da irgendwie was wirklich passiert in dem Gesicht und am Ende ist es dann ja auch so, dass der Betrachter, der sich das anschaut, der darf ja auch schockiert sein. Also das ist ja nichts, wo ich jetzt sage, ich schaffe das dafür, dass jemand sich das übers Bett hängt oder so. Sondern es ist häufig auch in einem inhaltlichen Kontext, wie jetzt in Ulm zum Beispiel, im Rahmen der Ulmer Friedenswochen zum Thema Dazwischen das Meer und die Wüste. Da ging es um die Flüchtlingssituation und so weiter. Und das sind Themen, da geht es eben um Aspekte, die nicht schön sind und die man auch nicht schön reden kann. Und in dieser Ausstellung waren viele Werke, die interessant gemacht waren, wo man stehen geblieben ist. Und die Werke sollen eben anregen zum Dialog. Also wenn ich jetzt alleine davor stehe, dann bin ich im Dialog mit dem Kunstwerk und irgendwo entdecke ich im Kunstwerk, gerade bei Plastiken, indem ich drumherum gehe. Das ist ja nun mal das Schöne auch an Plastiken und Skulpturen. Man erkennt wieder was Neues, man ist in Auseinandersetzung damit. Und bei diesen Arbeiten, jetzt in der Ausstellung zum Beispiel, war es so, man war in stetiger Auseinandersetzung, weil man natürlich an die aktuellen Geschehnisse denkt. Man hinterfragt aber auch bestimmte Dinge und es ist ja auch in Ordnung, dass Kunst diese Themen transportiert. Und ich glaube, da muss man dann auch genau unterscheiden, mache ich Kunst für Leute, die das kaufen möchten, weil es darum geht, Farbe in die Räume zu bringen, eine entspannte Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Oder ob man Kunst schafft, die eher wirklich der Ausstellungskunst dient. Also das heißt, es ist nicht jemand da, der mir sagt, die und die Farben oder so sprechen mich an. Muss ja auch nicht immer sein, aber auch so in der Malerei gibt es bestimmte Stile, die einfach sehr ansprechend und beruhigend sind. Und auch in der Skulptur gibt es das. Und jetzt ist es bei mir schon häufig so, dass es doch Figuren sind, die stark provozieren und wo die Leute und auch Freunde oder Verwandte von mir auch sagen, wow, okay, wie kommst du da denn jetzt drauf? Oder wie verkaufst du sowas? Kommt meistens dann. kauft das denn jemand? Und das ist immer der springende Punkt. Nein, also das ist nicht das, was ich, was mein Ziel ist. Also mein Ziel ist nicht meine Figuren oder zumindest jetzt hier diese Masken oder diese sehr großen Gipsfiguren, von denen ich eben gesprochen habe, zu verkaufen, sondern im Idealfall stehen wir in einer passenden Räumlichkeit und die Besucher gehen da durch und die kommen ins Gespräch und diskutieren. Und wenn dann Leute auch noch miteinander darüber diskutieren und auf bestimmte Ideen kommen oder Dinge hinterfragen, dann ist das, dann ist mein Ziel erreicht, sagen wir es mal so, ja. Also Kunst muss nicht schön sein und Kunst war auch noch nie immer nur schön.
Ja, aber wir reden ja über den menschlichen, wir reden über den menschlichen Körper, ne? So in seinen all seinen Facetten. Ne? Du hast ja auch, glaube ich, Aktmalerei oder Aktfotografie auch gemacht. Ne? Ja. Und auch in deinen Kunstwerken, in deinen gemalten Kunstwerken spielt der Körper ja eine wichtige Rolle und Porträts auch in abstrahierter Form.
Ja.
Und wir sind natürlich alle ein bisschen vorgeprägt. Ne? So, jetzt komme ich mal mit meinem Nichtwissen der Kunsthistorie. Aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ne?
Okay.
Denn es gibt ja viele Künstler, die sozusagen den menschlichen Körper schon in der Antike ja auch dargestellt haben. Ne? Also Venus von Milo ist halt so ein Thema, ja. Ne? So, wo ja im Prinzip Schönheit und Harmonie irgendwo ideal dargestellt wurden. Oder auch Hermes mit dem kleinen Dionysos, den habe ich mir extra heute nochmal angeschaut. Auch so ein Bild, wo, sag ich mal, sehr maskulin das Ganze dargestellt wird. Michelangelo, ne, David, natürlich sozusagen in seiner ganzen
Kraft. Mensch als Maß aller Dinge,
genau,
Perfektion. Ne, also, ja, ne, ja.
Anatomie wurde dann nochmal herausgestellt, so in Perfektion sozusagen.
Ja.
Und in der Moderne kennen wir auch der Denker, ne, so der da so vorgebeugt so sinniert.
Ja.
Also das sind ja alles Bilder, so die haben sich ja bei uns auch so schon ins Gedächtnis eingeprägt, ne? So, und wenn es um die Darstellung des menschlichen Körpers geht, ne? Es gibt wohl auch jetzt zeitgenössische Künstler, die kenne ich nicht, die wirst du kennen, Lorenzo Quinn oder Ron Mueck oder wie der heißt, der hat auch menschliche Formen dargestellt, die habe ich mir auch nochmal angeschaut. Jetzt nicht hochgradig stilisiert, aber man kann sie zumindest erkennen. So, und dann kommst du, sag ich jetzt mal, daher. Und ich würde jetzt mal sagen, so mit brachialer Gewalt wird der menschliche Körper gezeigt, so in einer Art und Weise und in einer Form. Ich habe es vorhin mal als verstörend gezeigt, aber sagen wir mal, wo man sagt, gut, ist jetzt nicht sozusagen stilisiert in seiner Schönheit, sondern eher so, genau wie ich es vorhin sagte, so die dunkle Seite des menschlichen Daseins. Ne? So, und damit kann man sich ja durchaus auseinandersetzen. Das hat ja auch was mit Vergänglichkeit zu tun, auch mit Tod. Ja, also da werde ich auch zum Beispiel auch daran erinnert, dass ich auch sage, ja gut, dem einen kommt da schon eine Schnecke aus dem Auge. Das erinnert mich so ein bisschen so an Vergänglichkeit und eben Tod.
Ja.
Das gehört ja zum Leben dazu. Von der Seite, ich glaube, dieser sich damit auseinanderzusetzen, dass das schon ein sehr spannendes Thema ist. Was mich so interessiert, die Menschen, die deine Kunstausstellung besuchen, was geben die so für ein Feedback? Sagen die, okay, da muss ich nochmal mich mit auseinandersetzen? Oder stehen auch welche davor und sagen, wow, das habe ich ja noch nie gesehen, ich bin geflasht. Gibt's doch wahrscheinlich auch.
Ja, natürlich. Du bist jetzt sehr hier so bei diesen Masken unterwegs. Das ist auch teilweise verstörend, weil da natürlich bestimmte Formen, Totenkopf, der in so ein normales Gesicht übergeht, mit so einer Schnecke und so weiter. Das sind jetzt diese Tonfiguren. Aber wenn man jetzt so meine Gipsfiguren anguckt, da sind diese riesigen, da habe ich auch auf meiner Homepage Fotos zu, das sind auch so, ja, die machen so Kreaturenbewegungen, die sich so ineinander, ne, so dieses Gedrehte.
Die sind auch so entsprechend beleuchtet, dass sogar so ein bisschen Lebendigkeit sogar da reinkommt, ne?
Ja, genau. Das ist schon so dieses Schmerzverzerrte also durch den ganzen Körper, wobei der Körper an sich ja jetzt nicht hässlich dargestellt wird oder so, ne, wenn man jetzt irgendwie, aber so überdimensional und natürlich die Oberflächenstruktur sehr stark zerklüftet. Aber jetzt nicht so in dem Maße wie jetzt bei diesen Masken, die halt so bestimmte kleine Attribute dabei haben, die vielleicht auch nochmal anders provozieren. Aber ich habe auch, ich habe mich auch im Studium natürlich sehr stark mit mit vielen Bildhauern auseinandergesetzt und habe zum Beispiel auch Lüpertz, ist dir bestimmt auch ein Begriff, da steht hier auch die, wie heißt der Gänsemarkt, Gänseliesel da in Monheim am Rhein, das war ja auch so ein bisschen so ein Eklat, weil es ist eben keine perfekte Frauenfigur in dem Sinne, sondern es ist ein Lüpertz und da hatte ich auch sehr viel mit zu tun mit seinen Arbeiten, weil ich auch viel mich auch in einer theoretischen Arbeit mit der bemalten Skulptur auseinandergesetzt habe. Und das habe ich zum Beispiel auch sehr stark ausgelebt bei diesen Torso-Figuren. Und ich weiß nicht, ob du die jetzt gerade so vor Augen hast, schwarze Sockel, bemalte Torsi. Es sind gar keine Köpfe und so weiter mehr da, sondern es sind Bewegungen. Es ist teilweise auch recht ästhetisch, also eine Figur zum Beispiel einfach ein weiblicher Torso. Aber die Bewegungen und Formen von sich aus gehen schon immer in eine sehr abstrahierte und verdrehte Richtung. Also das steckt schon in allen irgendwo drin. Und das ist aber am Ende auch irgendwo mein Stil. Also ich breche auch in den Zeichnungen aus. Also es ist immer irgendwo diese sehr starke Lebendigkeit in den Arbeiten. Und ich könnte mich niemals ganz akribisch an einer Stelle aufhalten. Das habe ich damals, als ich Zeichnung gelernt habe, also versucht habe, auch gerade als Schülerin, so dieses, das soll jetzt aussehen wie. Damit fängt man ja irgendwo an. Aber da irgendwann lässt man das dann hinter sich und entwickelt seinen eigenen Stil. Und ich will keine Gruselfiguren schaffen. Das möchte ich mal festhalten.
In den Skulpturen ist es die, die ich jetzt gesehen habe. Ne? Also diese Masken, diese großen Gipsfiguren. Wo stehen die eigentlich? Gibt es die noch? Ja, die gibt es wahrscheinlich.
Ja, die stehen in Lingen. Die stehen auch draußen sogar. Die werden immer schön zwischendurch noch imprägniert.
Cool.
Jetzt im Herbst habe ich mit meinem Vater zusammen noch wieder so Überstände gebaut, damit so bei Schnee und so weiter sich das nicht in diese Form festsetzt. Das ist, es ist eben Arbeit. Man holt es nicht wie so eine Malerei rein, die man sowieso nicht draußen lassen würde. Aber gut. Genau, die gibt es noch. Ja. Es
also
gibt
eigentlich alle noch. Rodi Manahan, wir haben hier ein paar.
Also ich habe eine Figur im Vorgarten stehen, das ist allerdings eine kleinere, das ist ein kleines zickiges Mädchen, was so Hände an den Kopf und Zunge rausstreckt. Die ist gerade auch im Winter Unterschlupf, da ist so ein Ding drüber, aber ab dem Frühjahr wird die auch wieder bei uns im Vorgarten zu sehen zu sein. Und das ist eine Figur von diesen Büsten, die ich da in dieser zweiwöchigen Prüfung angefertigt habe, die eben auch übermenschlich groß sind.
Ja.
Und da habe ich nämlich damals, da war die WM und ich habe mir aus dem Publikum, also diese ganzen Fotos, die dann in der Zeitung waren, da habe ich mir die Leute rausgesucht, die sucht, die interessante Gesten und sehr, sehr emotionsaufgeladene Gesichter gezeigt haben. Das waren meine Vorlagen. Aber das ist auch wieder was natürlich sehr expressiv dann wirkt, weil die natürlich gelangweilt zugeguckt haben, die haben mich nicht angesprochen. Und daraus sind dann 10 Figuren entstanden, die mit Finger auf irgendjemanden gezeigt haben oder eine Faust geballt haben. Also Fußballspiele sind emotional sehr aufgeladen und das habe ich da rausgenommen, ohne diesen Fußballkontext wieder aufzunehmen. Aber nur um mal so zu zeigen, wo vielleicht auch so diese Inspirationen dann herkommen können. Wir sehen ja jeden Tag Menschen, die sich aufregen, die diskutieren, die, wenn wir in die Politik gucken, wenn wir zu irgendwelchen Freunden rüber gucken im Bus, da sitzen sie meistens mittlerweile nur noch am Handy, gut, aber es gibt doch immer noch viele Situationen, wo man selber hellhörig wird, genau weil da etwas passiert, was gerade halt nicht der Norm entspricht oder was angenehm zu ertragen ist. Und diese Motive fließen da irgendwo mit rein, ja.
Ja, zumal auch hier soziale Medien, da sehe ich das auch ganz stark, also gerade auf Facebook, diese polarisierte Welt, wo auch immer sehr eher negativ drauf geschaut wird auf bestimmte Themen und kaum mal positiv berichtet wird. Ne?
Ja.
Und da hast du vollkommen recht. aber deine Gemälde finde ich so, die sind so farbenfroh, die sind so lebensfroh. Da sprüht so rüber. Da sind große Augen auf, blaue Augen, Farbe, ja. Auch eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Fröhlichkeit, sogar, ne? Neonfarben. Ja, also das ich finde das spannend. So, also deine Gemälde, so diese farbenfrohe Gestaltung und eben die Skulpturen, die auf mich einfach anders wirken. Ne? Also das
ich glaube, spannend. Wenn ich jetzt noch mal komplett ausrasten würde, also wenn jetzt irgendjemand... du oder ich.
Du kommst schon Angst.
Neue Inspiration durch den Podcast. Irgendjemand hört jetzt den Podcast und denkt sich, hey, ich habe da doch noch den Schuppen hinten bei mir stehen, der ist groß, da kommt Licht rein. So, also angenommen, ich hätte jetzt eine Räumlichkeit mit viel Platz, wo auch was dreckig werden darf, dann würde ich sicherlich auch nochmal sehr viel mehr in diese Gipsrichtung gehen. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich dann an die Farbe gehe und diese Figuren bemale, dass ich nicht wieder zu den Farben greife, die ich vor ein paar Jahren genommen habe, sondern eben jetzt auch zu denen greife, die ich jetzt in den Malereien einbringe. Und das ist natürlich was, das reizt mich gerade schon, was ich gerne umsetzen möchte, weil da kommt diese grelle Farbenvielfalt dann plötzlich zu Motiven, die irgendwo wahrscheinlich doch nach wie vor eher diese Motive werden, die da aus meinen Händen so rausfließen. Also keine lachenden, schmunzelnden Gesichter, sondern
Smileys.
Wer weiß. Kann auch sein. Mal schauen.
Aber ich finde das eben toll, weil das sich eben ausmacht. Ich finde eben auch eine gewisse Einzigartigkeit, die man da sieht. Ne? Also man ist halt eben, weil man sieht es und man scrollt nicht direkt weiter, sondern man bleibt erstmal hängen und denkt so, okay, was ist denn das da? Das sieht ja mal ganz anders aus als das, was man so in
der Geprägung. Ja, genau. Und du sprichst jetzt vom Scrollen. Und im besten Fall ist es eine Ausstellung, wenn man sich jetzt bewirbt, international bei diesen ganzen Ausschreibungen. Erstmal bewerben sich immer Hunderte. Wenn man dann mal Glück hat, wird man genommen. Und dann bringt man da ja eine Arbeit hin. Und im besten Fall hast du eine Arbeit, die irgendwie Aufmerksamkeit erwirbt. Also sei es natürlich durch grelle Farben, das zieht natürlich sowieso schon mal Aufmerksamkeit auf sich, aber gerade wenn das Motiv natürlich irgendwo interessant ist und vielleicht aufregend. Und so ist es bei meinen Malereien ja teilweise auch. Die Gesichter, die da drauf sind, die haben einen direkten Blick zu den Betrachtern. Also das ist schon so ein Aufforderungscharakter. Da kann man gar nicht so vorbeigehen. Also da muss man einen Blickwechsel wagen und dann guckt man sich auch irgendwo weiter hinein.
Du sagtest vorhin so im Nebensatz, irgendjemand hätte gesagt, Mensch, kaufen das denn die Leute? Ne? Ich weiß, zurzeit bietest du Bilderfeil, ne? Also du sagst, die kann man käuflich erwerben. Wie ist denn so die Einstellung so zu deiner Kunst? Also sagst du, habe ich kein Problem mit die zu verkaufen oder sagst du, das mache ich mal hin und wieder?
Nee, gar nicht. Also ich freue mich total, wenn sich jemand meldet.
Okay.
Gerade jetzt bei den Malereien freue ich mich natürlich auch, wenn das dann irgendjemand ist. Gestern hat jemand nachgefragt. Es ging dann auch darum, etwas für eine andere Person zu erwerben. Also als Geschenk war das gedacht. Und sie war schon immer auf der Suche nach dem und dem Motiv. So. Und das hat mich dann total gefreut natürlich, dass da der Kontakt hergestellt wurde. Und ich hatte das bei Instagram ja auch gepostet. Ich hatte letztens noch eine Reportage über Van Gogh gesehen und der hat ja nun seinen eigenen Erfolg nicht mehr mitbekommen, aber hatte in seinen Briefen an seinen Bruder durchaus geschrieben, dass das Schönste für ihn eigentlich wäre, wenn seine Malereien in den Zimmern von Bekannten hängen, von normalen Leuten, also keine hochgestochenen Leute, sondern normale Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und natürlich würde ich da jetzt irgendwie keinen Balken vorschieben. Warum auch? Es sind Arbeiten, die kann man verkaufen, die kann man auch gut aufhängen. Ich selber habe hier unser Haus voll mit Malereien. Also ich rahme die dann, das ist dann so das letzte i-Tüpfelchen, da kommt dann so ein Schattenfugenrahmen drumherum, signiert natürlich sowieso. Und wenn dann Leute ihre Bilder nicht bei irgendwelchen Möbelhäusern kaufen, die dann einfach nur da in Druck gehen und irgendwelche Kunstdrucke, die am Ende nichts Individuelles, nichts Einzigartiges mehr haben, sondern wenn da welche kommen und sagen, ich hätte wirklich gerne ein Unikat von dir, das ist natürlich super, klar.
Ich bin tief beeindruckt, also von deiner Leidenschaft und von deiner Kreativität und deinem ganzen Leben für die Kunst und die Kultur. Schön, dass wir dich hier in Hahn haben und schön, dass wir dich heute hier im Podcast hatten.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich bin auch gerne in Hahn. Ich war gerne beim Podcast jetzt.
Ja, also ganz lieben Dank. Toi, toi, toi. Und ich hoffe, dass wir demnächst hier in Hahn noch mehr sehen. Und ich drücke natürlich auch die Daumen, wenn du sagst, du könntest so ein Atelier oder einen großen Schuppen gebrauchen, wo du nochmal künstlerisch aktiv werden kannst. Ne?
Ja, ich hoffe einfach, dass ich noch über den Kunstverein und auch darüber hinaus mit ganz vielen Leuten ins Gespräch komme. Ich habe schon so viele Kontakte jetzt allein im letzten Jahr geknüpft. Das war wirklich super und ich glaube, da kommt jetzt noch ganz, ganz viel und von daher freue ich mich jetzt aufs Jahr und werde dann auch kundtun, sobald sich was tut.
Klasse. Also dann ganz lieben Dank und alles Gute.
Danke dir. Bis dann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.